ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Etliche Schülerinnen und Schüler in Berlin sind heute vermutlich mit einem mulmigen Gefühl in die neue Woche gestartet und ihre Eltern wohl auch. Nachdem sich am Sonntag eine angebliche Anschlagsdrohung über soziale Netzwerke rasant schnell verbreitet hatte. Auch wenn die Polizei sagt Fake News, manche sind da heute lieber zu Hause geblieben. RBB-Reporterin Anke Michel hat eine Schule besucht, die in dem Drohvideo erwähnt wurde.
Auf dem Schulhof spielen Grundschüler Fangen, in den Unterrichtsräumen wird gelernt. Auf den ersten Blick wirkt dieser Montagmorgen an der Berlin Cosmopolitan School in Mitte wie ein normaler Schultag. Doch gestern Abend hatte sich die vermeintliche Anschlagsdrohung rasend schnell über die sozialen Netzwerke verbreitet. Henry Braukage geht in die 12. Jahrgangsstufe. Für ihn war es in Ordnung, heute in die Schule zu kommen.
Ja, hat schon ein bisschen Angst ausgelöst natürlich, aber das möchte ja Terror machen, das ist ja das Ziel davon. Und deswegen habe ich mich nicht einschüchtern lassen. Er hat gesagt, ja, das ist Fake News. Haben auch alle im Klassenchat gesagt, das ist Fake News, das ist Bullshit. Und dann war das auch so angenommen so und dann bin ich heute Morgen in die Schule gekommen.
In jüngeren Jahrgangsstufen war die Aufregung größer, sagt die Schulleiterin des Gymnasiums Katrin Röschel.
Die Oberschüler relativ cool, nicht nur weil die überhaupt cooler sind, sondern weil sie mehr wissen. Und die Siebt-Achtklässler waren beunruhigter. Mit den Siebtklässlern haben wir jetzt gerade noch mal gesprochen und die wollten auch sehr genau von uns wissen. Was wisst ihr? Wie seid ihr genau? Warum wisst ihr? Warum denkt ihr, das ist fake? Warum denkt ihr, das ist nicht richtig? Und was würden wir tun, wenn wir jetzt merken, es passiert trotzdem was?
Circa 15% der Schüler und Schülerinnen seien heute nicht in die Schule gekommen. Das ist eine deutlich höhere Quote als an normalen Tagen. Bestimmte Familien an ihrer Schule seien aber auch besonders belastet, meint Grundschulleiterin Katharina Ehrenfried.
Die Kinder, die wir hier haben, die kommen ja aus verschiedenen Krisengebieten. Die sind hier aus der Ukraine, die kommen aus dem Nahen Osten. Diese Waffen zu sehen in dem Video und seine eigene Schule drunter zu lesen, Das bewegt Eltern, das bewegt Kinder, das bewegt uns als Kollegium.
Über 900 Anrufe gingen wegen der Drohungen beim Notruf der Polizei ein. Berlins Landeselternsprecher Norman Heise hat dazu einen wichtigen Hinweis.
Unser klarer und einfacher Rat an die Eltern, bewahren Sie Ruhe, blockieren Sie nicht den Notruf, verbreiten Sie die Meldung nicht weiter, fragen Sie direkt bei den Polizeidienststellen nach und warten die Rückmeldung ab. Informieren Sie sich bei den gängigen Medien, schauen Sie auch in die offiziellen Kommunikationskanäle der Schule.
Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen einer Störung des öffentlichen Friedens durch eine Androhung von Straftaten.
Soweit Anke Michel. Und wir bleiben bei einem Aufreger-Thema, denn der Fall hat Bestürzung ausgelöst, nicht nur in Berlin-Pankow. Dort auf einem Spielplatz im Paulepark hat am Samstagabend eine Gruppe Jugendlicher 3 Kinder angegriffen. Sie schwer verletzt und die Jugendlichen sollen mit einem erbeuteten Handy und einer Geldkarte geflüchtet sein. Unser Reporter Markus Streim schildert seine Eindrücke vom Tatort und wie die Menschen aus der Umgebung auf diesen Vorfall blicken.
Am Ort des Geschehens sind die Anwohner noch immer entsetzt. Ein moderner Spielplatz direkt hinter dem Rathauscenter in einer guten Wohngegend. Hier konnte ein 11-Jähriger am Samstag noch rechtzeitig wegrennen und Hilfe holen, während 2 13-Jährige diverse Knochenbrüche davontrugen, unter anderem am Nasenbein und der Hand.
Für mich ist das schon eigentlich eine Gegend, wo ich sowas nicht erwarte. Aber ich habe es auch schon häufiger jetzt mitbekommen, dass solche Vorfälle hier passieren. Und das ist natürlich schon ein bisschen beunruhigend, ne, wenn man hier selber ein Kind hat.
Das schockiert mich sehr, obwohl man ja in der Presse immer wieder mal sowas liest.
Insbesondere das Parkhaus, das zieht hier die Jugendlichen an. Das Dach wird regelmäßig genutzt für Partys, da werden Böller gezündet, da wird Alkohol getrunken.
Dieser Anwohner glaubt, dass hier Jugendliche aus anderen Stadtteilen für Ärger sorgen. Sabine bestätigt das. Ihr Sohn wurde als 13-Jähriger ganz in der Nähe auf einem Spielplatz von 3 Jugendlichen attackiert und zur Herausgabe des Handys aufgefordert. Aus Pankow seien die Täter nicht gekommen, so die Mutter.
Die Vermutung, dieselbe, die alle haben und die auch die Polizei im Prinzip schon bestätigt hat, ist, dass es tatsächlich Banden sind, die zum Teil aus dem Stadtteil nehmen. Pankow, das ist in dem Fall Wedding, sich zusammentun und quasi rübergehen und sich bedienen an den Kids, die gut ausgestattet sind mit Medien, mit Klamotten und so weiter, während im Bezirk nebenan halt eine relative Armut herrscht.
Herumziehende Jugendliche auf Beutezug, die gibt es tatsächlich, bestätigt Albrecht Lüter, Leiter der Arbeitsstelle Gewaltprävention beim Camino-Institut in Berlin. Aber Pankow sei kein Hotspot und wer Opfer solcher Übergriffe wird, sollte auf keinen Fall den Helden spielen.
In solchen Situationen sollte man nicht versuchen, sich sich zu verteidigen oder in eine Konfrontation zu gehen, sondern der Eigenschutz ist das oberste Gebot. Raus aus der Situation und sich in Sicherheit bringen.
Zu dem schlimmen Vorfall am Paulepark in Pankow ermittelt weiter die Polizei. Details dazu waren nicht zu erfahren.
Informationen waren das von RBB-Reporter Markus Streim. Mehr Videoüberwachung, häufigerer Einsatz von Bodycams, präventive Funkzellenabfragen und Gesichtserkennung durch KI. Das und mehr soll das neue Berliner Polizeigesetz ermöglichen. Und die Pläne machen nicht nur Datenschützer nervös. 2,5 Wochen bevor das Abgeordnetenhaus das Gesetz beschließen soll, haben die Regierungsfraktionen von CDU und SPD den Entwurf nochmal verschärft. Über die Debatte im Innenausschuss Sabine Müller.
Wäre es nach Grünen, Linken und AfD gegangen, der Innenausschuss hätte das Polizeigesetz heute nicht diskutiert und abgestimmt. Die drei Oppositionsfraktionen wollten vertagen, denn erst am Freitagmittag bekamen sie über 170 geänderte Stellen zugeschickt und erst kurz vor Sitzungsbeginn die Stellungnahme der Datenschutzbeauftragten. Alles zu knapp, beklagte Thorsten Weiß von der AfD.
Es ist ja mitnichten so, dass Sie heute hier nur redaktionelle oder formale Änderungen vorgelegt haben, sondern sehr umfangreiche inhaltliche Änderungen.
CDU und SPD aber setzten die Debatte mit ihrer Mehrheit durch. Der CDU-Abgeordnete Burkhard Dregger lobte die Änderungen als gelungenen Ausgleich.
Dass es ja wohl nicht verantwortbar ist, wenn aus Grund eines sehr ausgeprägten und auch vervollkommneten Datenschutzes Tote und schwere Verletzte zu beklagen sein werden in diesem Land.
Was bei Grünen, Linken und Berlins Datenschutzbeauftragter für besonders viel Kritik sorgt, die Koalition will ausweiten, nachdem die Polizei bald im Internet per biometrischem Gesichtsabgleich suchen darf. Nicht nur nach Menschen, die von den Sicherheitsbehörden als gefährlich eingestuft sind, sondern auch nach deren Kontakt- und Begleitpersonen. Der Linke Niklas Schrader und der Grüne Wassily Franco besorgt.
Das heißt, die Streubreite dieses Instrumentes wird jetzt noch weiter erhöht. Und da muss ich sagen, haben wir wirklich massive verfassungsrechtliche Bedenken auch.
Die Polizei kann zukünftig jeden finden, fast unabhängig davon, ob die Person wirklich eine Gefahr darstellt. Das ist nicht, wie ich mir eine Demokratie vorstelle.
Auch Berlins Datenschutzbeauftragte Maike Kamp kritisiert, damit werde unverhältnismäßig in die Grundrechte vieler unbeteiligter Bürgerinnen und Bürger eingegriffen. Für Debatten sorgte auch eine weitere Änderung. Die Polizei soll bei der Datenanalyse bald auch selbstlernende KI-Systeme einsetzen dürfen. Die Koalition verwies auf die hohen rechtlichen Hürden, etwa bei konkreter Gefahr einer Terrortat. Berlins Datenschutzbeauftragte überzeugte nicht. Sie schreibt,
diese Öffnung der selbstlernenden Systeme wirft trotz Anhebung der Eingriffsschwellen erhebliche verfassungsrechtliche Fragen auf.
Die finale Abstimmung im Ausschuss verlief erwartbar. CDU und SPD stimmten für ihre Pläne, Grüne, Linke und AfD dagegen. Endgültig beschlossen werden soll die größte Reform des Polizeigesetzes seit Jahrzehnten, dann Anfang Dezember vom gesamten Abgeordnetenhaus.
Soweit Sabine Müller aus der Redaktion rbb24 Landespolitik. 3 Jahre sind's noch, dann ist 2028 und dann geht im Kohlekraftwerk Jentschwalde in der Lausitz das Licht aus. Doch die Riesenindustrieanlage soll ein Zeugnis werden der Vergangenheit und schon jetzt unter einer Art Denkmalschutzleit gestellt werden, während sie noch läuft. Die Idee fand der Kraftwerksbetreiber LEAG allenfalls mittelgut. Jetzt hat's in Potsdam die Einigung gegeben, berichtet Martin Adam aus der landespolitischen Redaktion.
Auf der einen Seite sitzt Thomas Drachenberg, der Chef des Brandenburger Denkmalschutzes. Auf der anderen Seite Adi Rosch, der Vorstandsvorsitzende des Kraftwerkbetreibers LEAG. Und in der Mitte des langen Tisches in der Potsdamer Staatskanzlei Manja Schüle. Sie sei als Vermittlerin hier zur Not als Schlichterin, sagt die Kulturministerin. Denn in der Lausitz geht es um Bergbaukultur. Und das hatte für Streit gesorgt. Denn was dort heute noch laufende Maschinen sind, werden morgen Denkmale sein, die eigentlich jetzt schon geschützt werden müssten. Aber keine Sorge, versichert Schüle.
Die Perspektiven werden nicht eingeschränkt oder die Arbeitsplätze gefährdet. Ganz im Gegenteil, der Strukturwandel soll ja für die Region neue Perspektiven schaffen und die Menschen in der Region halten, in der Lausitz halten.
Denkmalschutz bedeutet nicht Musealisierung, sondern Wertschätzung, sagt Schüle. Wertgeschätzt und deshalb geschützt werden soll neben dem Kraftwerk Jentschwalde auch die Brikettfabrik Mitte in Schwarze Pumpe und ES3750 Nummer 1308. Der umständliche Name eines gigantischen Eimerkettenbaggers, einem Meisterwerk der Technik, erklärt Denkmalschützer Thomas Drachenberg.
Beim Kraftwerk Jens Schwalde handelt es sich rein aus denkmalpflegerischer Sicht um eines der letzten und repräsentativsten Kraftwerksneubauten der DDR. Das ist das einzige nahezu vollständig erhaltene Großkraftwerk der DDR-Zeit. Bei der Brikettfabrik handelt es sich um die jüngste Brikettfabrik, die wir haben in Deutschland. Also man war darauf aus, in der DDR dann auch nochmal der Welt zu zeigen, dass man bei der Braunkohle ganz, ganz weit vorne ist.
Die Menschen sollen ihre Geschichten mit in die Zukunft nehmen können, sagt Drachenberg, nicht wie in den 1990ern, als sie ihre Arbeitsplätze selbst abreißen mussten. Auch wenn unterm Strich kein Weg daran vorbeiführt, die Kohle ist Vergangenheit, sagt Adi Rosch von der LEAG.
Nach 2038 wird es in Deutschland keinen Braunkohlestrom mehr geben. Und die Konsequenz daraus ist, dass die LEAG spätestens bis dahin ihren Transformationsprozess abgeschlossen haben muss. Und auf der anderen Seite werden wir die LEAG nicht zu einem Freilichtmuseum machen.
Neue Investitionen kommen aus LEAG-Perspektive nur in die Lausitz, wenn nicht zukünftig jede neue Glühbirne mit dem Denkmalschutz abgesprochen werden muss. Die Kulturministerin winkt ab. Vereinbart ist erstmal nur, dass alle Beteiligten ab jetzt einmal im Jahr miteinander sprechen. Gerettet, sagt Denkmalschützer Drachenberg, ist damit noch gar nichts.
Der Bericht von Martin Adam.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Gela Braun und Silja Sodke. In Berlin gibt es mehr als 200 Buchhandlungen, aber nur 6 im Bezirk Treptow-Köpenick. Einer, unweit des S-Bahnhof Baumschulenweg, drohte die Schließung. Und dann beschlossen die Nachbarn, das Büchereck zu retten, erzählt die bisherige Inhaberin Ines Krüger.
Und dann haben unsere Kunden gesagt, im Baumschulenweg ohne Buchladen geht's nicht. Und wir sind ja auch nicht nur reiner Buchladen, wir sind ja hier, ich sag mal, immer Sozialstation auch. Also wir kennen von vielen Familien die kompletten Familiengeschichten. Hier werden Turnbeutel übergeben, Wohnungsschlüssel bis zum Scheidungsdackel.
Aber seit Jahren wohnt Ines Krüger schon in der Lausitz. Dort hat sie noch eine zweite Buchhandlung. Das Pendeln zwischen Karlau und Berlin wurde ihr zu anstrengend. Ende Oktober sollte ein Nachfolger das Geschäft übernehmen, doch der sprang kurzfristig ab, weil ihm das finanzielle Risiko zu hoch erschien. Ohne Nachfolger musste Ines Krüger ihr Berliner Geschäft nun auf die Schnelle räumen und renovieren. Ihr Hilferuf auf einem Nachbarschaftsportal schlug hohe Wellen. Die Nachbarn packten an und zückten Pinsel und Malerrollen, so wie Finn Hestermann und Jenny Heiden.
Mich begeistert, dass es Leute aus der Nachbarschaft sowas zusammen machen. Also dass das so ein bisschen sowas Kollektives ist, das finde ich irgendwie total gut und habe dann Lust, da mich zu beteiligen.
Ich finde das so schön, dass sowas möglich ist, dass wenn ein Laden schließt, der Nachbarschaft wichtig ist, dass alle mit anpacken.
Trotzdem, froh waren sie alle nicht, denn eigentlich wollte keiner auf das Büchereck und damit auf eine Institution im Kiez verzichten. Nachbarin Ursula Langner.
Ist schon wichtig, mal was Sinnvolles zu haben, dass man sich ja mal erkundigen kann. Kann man ein neues Buch bestellen oder kaufen? Also wäre schon sinnvoll, wenn der hier bleiben würde.
So wie Ursula Langner denken viele aus der Nachbarschaft. Buchhändlerin Ines Krüger ist gerührt.
Ich habe auch in den letzten Wochen wirklich bis zu fast Liebesbriefen von meinen Kunden bekommen. Und als Dankeschön. Und die eben alle sagen, das kann nicht sein, das darf nicht sein, dass es hier nicht weitergeht.
Und nun geht es wohl auch weiter. Auf einer kurzfristig einberufenen Versammlung entschieden die Nachbarn, den Buchladen zu übernehmen und sammelten 20.000 Euro an Darlehen ein als Anschubfinanzierung. Holger Dellin und Jan Schäfer sind über so viel Zusammenhalt in ihrem Kiez glücklich erstaunt.
Teilweise mit Worten zum Beispiel wie, das Geld ist mir lieber verloren als mein geliebter Buchladen.
Wir haben eigentlich am selben Morgen erst die Plakate aufgehängt, rettet das Büchereck, und am Abend war der Laden voll bis auf den letzten Platz. Und es war natürlich total schön für uns.
Holger Dellin und Jan Schäfer haben kurz entschlossen eine Mini-GmbH gegründet. Und das zusammen mit Pfarrerin Carmen Kahn von der Evangelischen Gemeinde Berlin-Baumschulenweg.
Als Pfarrerin fühle ich mich zuständig für das gute Miteinander im Kiez. Und ich glaube, das funktioniert mit dem Buchladen besser.
Wenn alles klappt, wird Jan Schäfer die Buchhandlung künftig leiten, zusammen mit einem Angestellten der bisherigen Inhaberin, einem gelernten Buchhändler. Der würde dann nicht arbeitslos. Und wie blickt Jan Schäfer auf sein neues Leben als Leiter einer Buchhandlung?
Ich habe sofort Ja gesagt, weil das ist eigentlich so ein heimlicher Traum gewesen. Ein Geschäft zu haben, wo Menschen so schöne Dinge wie Bücher sich anschauen, ins Gespräch miteinander kommen, wo man Veranstaltungen haben kann, wo man einen Ort hat, an dem sich Leute hier im Kiez wohlfühlen.
Am vergangenen Freitag gab es grünes Licht vom Vermieter der Vonovia, dass die Nachbarn einen Mietvertrag für die Räume erhalten werden. Der Bücherverkauf kann also bald weitergehen und die Anwohner haben ihr geliebtes Büchereck gerettet.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle drei Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.